D-Radio Wissen 100.
Wenn du dir Menschen angucken willst, dann gibt es unendlich viele Kategorien, wonach du die sortieren kannst. Männer, Frauen, was weiß ich, dunkelhaarig, blond. Eine Kategorie wäre auch vielleicht, bist du Fan oder bist du es nicht? Die Kategorie ist relativ trennscharf, nämlich. Denn ich bin zum Beispiel nicht und ich verstehe viele Fans nicht. Ehrlich gesagt habe ich oft gedacht, mein Gott, was machst du da? Wem rennst du hinterher? Du übertreibst doch total, du bist doch peinlich, du spinnst. Kleines Beispiel, ein guter alter Freund von mir, mit dem ich sonst eigentlich immer voll einig bin, sammelt Star Wars Püppchen, gibt manchmal 1000 Euro für alte, Puppen aus den 80er Jahren aus, die noch eingepackt sind. Der darf die nicht auspacken, sonst verlieren die an Wert. Völlig gaga, läuft völlig nach ihren eigenen Regeln, diese Welt. Er versucht es mir zu erklären, ich sitze da nur und denke mir so, ich hab dich gern, aber ich weiß nicht, was du da machst. Du spinnst. Jetzt haben wir heute aber noch so ein paar andere Stücke und in dieser Gesamtschau würde ich sagen, naja, aber der Spinner ist so ein bisschen hart und verrückter kannst du auch nicht sagen. Das ist einfach, diese Leute haben viel Leidenschaft und irgendwo muss die anscheinend hin, ob jetzt zu solchen Star Wars Püppchen oder woanders hin. Niloufar Elhami, wir haben noch andere Geschichten, also nicht die über den Star Wars Sammler, aber die gehen auch ungefähr in diese Richtung.
Die gehen in diese Richtung, aber die schaffen es uns zu erklären, dass es nicht nur ums Spinnen geht. Und die eine Geschichte, die erzählt Hannah Ender, die packt ihr Teenie-Tagebuch aus und die lässt uns da reinblicken in ihre damaligen wahnsinnigen Kelly-Family-Welt. Aber man kommt mit. Das ist der Punkt. In einer anderen Geschichte, da hat unser Autor Benjamin Weber einen Mann getroffen, möglicherweise den größten Bruce Springsteen-Fan ever. Auf Boah, jeden Fall ja. Top 10, ne? Kann man schon
könnte
sagen.
Könnte man sagen, ja. Also er ist oben mit dabei. Ja.
Und Benjamin Weber lässt sich von diesem Mann, der heißt Tibet Sinha, schon Bruce Springsteen näher bringen.
Wenn es eine Bundesliga unter Bruce Springsteen-Fans gäbe, dann wäre er in der Bundesliga definitiv. Und eine weitere Geschichte bei uns dreht sich nämlich um Florian Neumann. Und der war auch Fan in der Bundesliga. Und dann ist er quasi als Fan auch abgestiegen. Er war HSV-Fan. Das war seine große Liebe, die Liebe seines Lebens. Und er musste den HSV rausschmeißen aus seinem Leben. Warum? Das erzählt er uns gleich. Harter Cut für ihn. Heute in der 100 übers Fansein. Stefan Beuting am Mikro. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Es geht ja heute ums Fansein. Und Fansein hat ja auch viel mit, Icon Fest zu tun. Ich muss euch was beichten. Und genau so einen Satz hat unsere Autorin Hannah Ender uns gesagt. Ich muss euch was beichten. Ich war mal Kelly-Fan. So, der Satz entfaltet auch heute noch eine ziemliche Wucht. Also für all diejenigen, die das jetzt nicht ganz irgendwie nachvollziehen können, Kelly what? Kelly Family, das ist gleichzeitig, ich würde mal sagen, das Tollste und das Schlimmste, was in den 1990er Jahren bei uns hier musikalisch so passiert ist. Du kannst dieses Jahrzehnt, du kannst jetzt nicht über die 90er sprechen und nicht die Kellys erwähnen. Kurz nochmal Rückblick, es gab damals genau zwei Lager, die Fans der Kellys und diejenigen, die Kelly-Fans und die Kellys gehasst haben. Die einen völlig gaga, Hysterie, oh, ihr seid so toll, die anderen fanden es furchtbar. Ging so weit bis hin zu sozialer Ächtung. So. Ich kenne Leute, die haben sich nicht getraut, zu sagen, ich bin Kelly-Family-Fan. Aber Hannah Ender, die hat sich getraut. Ich war mal Kelly-Fan, hat sie gesagt. Sie hat immer noch die CDs, die stehen ein bisschen weiter hinten im Regal. Sie hat auch noch eine Kaffeetasse. Gut, die steht bei den Eltern und ist ein bisschen vergilbt. Aber die Sachen gibt's noch. Und im Keller gibt's eine Kiste. Und Hannah Ender, der große Kelly-Fan, ist einfach runtergegangen, hat sie aufgemacht. Und was dann passiert ist, das hört ihr jetzt.
So, da liegen jetzt hier die wilden Träume irgendwo. Von einer wilden Jugend oder was?
Okay, wir hoffen's. Mal gucken.
Oh. So, da hinten in der Ecke muss das irgendwo sein.
Hier, Hannah Kelly Kram. Das ist die Kiste.
Okay. Ja, aber das ist hier jetzt zu eng und kalt. Lass uns die Kiste mit hochnehmen.
Gut.
Oh, so schwer ist nicht.
Na, er ist eine große Familie gewesen.
Ja, so mal gucken.
Im Wohnzimmer mache ich die Kiste auf, die seit 1997 im Keller meiner Eltern steht. Und ganz oben drauf, so ein bisschen eingestaubt, da liegt ein lebensgroßer Bravo-Starschnitt.
auf dem mich zerknittert ein Junge mit langen Haaren anlächelt.
Da ist er, der.
Der was?
Na, hier dieser eine davon. Paddy.
Also Bravo Starfoto.
Da hast du doch ewig um 3 Tage gesammelt.
Diese Kiste ist Zeugnis von meinem wahnsinnigen Kelly-Fan-Dasein, ja? Unzählige Fotoalben kommen hervor mit zigtausenden Fotos. Dutzende Kassetten mit Konzertmitschnitten, alte Videobänder, mehrere prall gefüllte DIN A4 Aktenordner mit Bravo-Artikeln, Zeitungsausschnitten und Konzertberichten.
Das muss man ja schon mal zustande bringen, ne? Und mehrere Aktenordner und dergleichen.
Die ganze riesige Wand von deinem 24 Quadratmeter Zimmer voll mit Kelly.
2 Jahre lang war diese langhaarige Familie mein Leben. Tja, wie es dazu gekommen ist, dazu muss ich meine alten Tagebücher hervorkramen, denn dort habe ich jedes Detail über meine Zeit als Kelly-Fan festgehalten.
Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you.
Angefangen hat alles 1995. Ich war damals 15 Jahre alt. Und die Kelly-Family, die sind so vorher als Straßenmusiker durch Deutschlands Fußgängerzonen getingelt, bis sie von der Bravo entdeckt wurde. Und in einer dieser Bravos habe ich ihn dann gesehen, Paddy Kelly. Lange braune Haare bis zum Po, schiefe Nase, knallrote Bäckchen und ziemlich merkwürdige Klamotten. Aber für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Erster März 1995. Oh Paddy. Oh no, ich komme mir so verrückt vor, aber ich habe mich in den erotischsten Jungen der Weltgeschichte verliebt. Oh Mann, aber in einen, der wahrscheinlich weiter entfernt ist als Australien. Naja, und um jetzt die Distanz zwischen mir und Paddy aufzuheben und ihn endlich zu treffen, habe ich mir im März 1995 eine Karte für mein erstes Kelly-Family-Konzert in Berlin gekauft. Und spätestens da war es komplett um mich geschehen. 19. März 1995. Oh Gott, war das schön. Wow, ich bin immer noch ganz beduselt. Es war so, so sehr geil. Wir waren voll krass vorne. Ich hatte Paddy fast direkt vor mir. Und der war so süß. Ach herrje, oh je, ich bin so verknallt. Ich habe voll Probleme, meine Gefühle zu ordnen. Oh, Paddy.
And I can't stop myself. Can I control myself? I am going crazy. I love you, I want you, I wanna talk to you.
Tagelang war ich noch völlig high von meinem ersten Kelly-Konzert. Aber wer meine Begeisterung nicht so teilen konnte, das war mein damaliger Freund. 19. März 1995. Oh, very bullshit. Ich habe am Telefon mal wieder ein bisschen zu happig von Paddy geschwärmt und Daniel ist schwer sauer geworden und hat aufgelegt. Oh no, what have I done? Tja, in meiner realen Welt gab es nämlich eigentlich schon einen Jungen. Seit 2 Jahren war ich mit Daniel zusammen. Er war meine erste große Liebe. Aber dann kam Paddy. Und wenn Daniel zu mir gekommen ist, dann musste er mit mir Kelly-Videos gucken. Und wenn wir auf meinem Bett gelegen sind, dann hat uns Paddy Kelly von meinen Wänden in Form von Bravo-Postern angeglotzt und alles durcheinander gebracht. 26. März 1995. Mann, was ist nur los mit mir? Ein Kuddelmuddel der Gefühle. Heute war Daniel hier. Ich habe auf einmal gar nichts mehr für ihn empfunden. Wenn er mich küsst, denke ich an Paddy. Wenn er mich streichelt, denke ich an Paddy. Als wir auf meinem Bett gelegen haben und Daniel meinen Rücken gestreichelt hat, habe ich die Paddy-Poster angesehen und meine ganze Fantasie angestrengt und am Ende echt geglaubt, Paddy würde meinen Rücken streicheln. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Daniel nicht mehr liebe wegen Daniel oder ob ich Daniel nicht mehr liebe wegen Paddy.
If you have to live your life.
Wann und wie wir Schluss gemacht haben, das weiß ich heute gar nicht mehr. Ich erinnere mich aber, dass meine damalige beste Freundin mir ein paar Wochen später erzählt hat, sie sei jetzt mit Daniel zusammen. Es klingt so krass, aber was mir unter normalen Umständen das Herz gebrochen hätte, war mir damals komplett egal. Ich hatte Paddy. 28. März 1995. Es ist bereits keine Starschwärmerei mehr. Nee, es ist richtig krasse Liebe. Ich kann's nicht richtig beschreiben und ich kenne Paddy ja eigentlich gar nicht. Aber wenn man den ganzen Tag und die halbe Nacht an nur einen Menschen denken muss, ist es etwa keine Liebe?
Oh, I think of you all the time.
It's you I believe in, because it's love. Yes, it's love. Oh, it's love.
Mein absolut größter Wunsch war damals, dass Paddy sich auch in mich verliebt. Und dafür musste ich ihn ja wieder treffen. Die Kelly Family wohnte damals auf so einem Hausboot in Köln-Deutz. Und für mich war total klar, die nächsten Schulferien musste ich mit meiner Mutter genau dorthin.
Osterferien Köln, weil Paddy da irgendwo mit dem Schiff im Wasser lag. Und dann mussten wir da über die Gleise steigen und ran an das Wasser. Aber da war nur ein ganz hoher Gitterzaun. Und durch diese kleinen Gitterlöcher mussten wir dann glotzen, ob wir irgendjemanden auf dem Boot erkennen. Natürlich haben wir keinen erkannt.
Tja, leider war ich nicht die Einzige, die die Idee hatte, Paddy zu treffen. Dieses ranzige Areal am Deutzer Hafen, da hat sich eigentlich sonst kaum ein Kölner hin verlaufen. Aber jetzt war es zum Mekka für jeden Kelly-Fan geworden. Hunderte Fans haben damals das Hausboot der Kellys belagert. Wir haben alle damals stundenlang vor dem eingezäunten Gelände gewartet, nur um für wenige Sekunden einen der Kellys übers Gelände huschen zu sehen. 24. April 1995. Setz dich gut hin. Ich habe sie alle getroffen, die gesamte Kelly Family, auf ihrem Hausboot in Köln-Deutz. Ich komme dahin und plötzlich steht Angelo vor mir. Leider auf einem eingezäunten Platz, aber ich hätte ihn berühren können. Gott, ich kann's selbst nicht fassen. Paddy, Paddy, meinen Traumprinzen habe ich 4-mal kurz gesehen. Und ich bin echt geflogen, habe abgehoben, als ich ihn sah. Oh, Paddy, ich habe ihn nur kurz gesehen, aber eine Sekunde war für mich wie eine Stunde. Oh Mann, ich glaub's kaum. Und morgen gehe ich wieder hin, den ganzen Tag.
Ja, und das musste aber jeden Tag sein. Jeden Tag. Morgens in aller Herrgottsfrühe, die Sonne hat noch nicht den Tag begrüßt, da standen wir schon wieder unten am Kai. Und haben gewartet und meist kam gar keiner raus, vielleicht mal in 12 Stunden ein, zwei, die sich da haben sehen lassen. Und das war schon anstrengend. Du konntest keine Sekunde da weggehen. Es hätte ja der Moment sein können, wo...
Wo sich ein Kelly blicken ließ, ganz genau. Denn wenn man Glück hatte, kam einer der Kellys ans Gitter, hat Autogramme gegeben und sich fotografieren lassen. Und ich hatte Glück. Ich habe Fotos mit sämtlichen Kellys, neben denen ich verpickelt, aber glücklich grinse. Einmal kam sogar Vater Dan Kelly ans Tor gehumpelt. Nur Paddy, den habe ich nie erwischen können. Ja, damn it. Stattdessen hatte ich ein Foto mit seinem 60-jährigen Vater. Aber diese Kelly-Wallfahrt nach Köln hat mich zum totalen Hardcore-Fan gemacht.
Du warst eigentlich ununterbrochen unterwegs. Ich frage mich, wie du die Schule nebenbei gemacht hast, aber hat ja anscheinend geklappt. Du hattest wirklich für gar nichts anderes irgendwelche Zeit. Und wenig Verständnis für Familie, für Pflichten oder für irgendwelchen Zusammenhalt in der Beziehung.
Ich habe damals in so einer Kelly-Blase gelebt, in der mich eigentlich nur eine Frage interessiert hat. Wo und wann ist das nächste Kelly-Konzert? Und weil die Kellys an 200 Tagen im Jahr auf Tour waren und echt in fast jedem Kaff gespielt haben, war das auch kein Problem. 20 bis 30 Mark haben die Tickets damals gekostet, so 10 bis 15 Euro sind das heute. Mindestens einmal im Monat bin ich mit meinen Freundinnen irgendwo hingefahren, wo die Kellys waren, immer mit meinem Schlafsack im Gepäck. Ich habe dann vor Stadien und Konzerthallen mein Nachtlager aufgeschlagen und dort gepennt, um später ganz vorne zu sein in der ersten Reihe. Und da habe ich dann stolz mein selbstgemaltes Schild »Berlin grüßt die Kellys« hochgehalten und war unbeschreiblich glücklich. Und so ist das einen ganzen Sommer lang gegangen. Hannover, Niedersachsenstadion, 50.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Rostock, Ostseestadion, 30.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Loreley, 36.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Berlin Schlossplatz, 80.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. September 1995. Das Konzert war der absolute Wahnsinn. Beim letzten Lied musste ich weinen. Ich konnte nicht mehr. Es ging nicht mehr. Es bricht alles in einem zusammen. Unbeschreiblich. Es hat die ganze Zeit wahnsinnig geregnet, aber es war mir so egal. Ich war einfach nur glücklich, glücklich, glücklich.
toll. Toll, weil du so wahnsinnig begeistert warst von etwas. Und das war ja immer bei dir. Wenn du hinter irgendwas hinterher warst, warst du das 150-prozentig. Und von mittags um 12 bis nachts um 24 Uhr, da gab es nichts anderes. Eigentlich toll. Natürlich hat die Familie da teilweise auch unheimlich drunter gelitten.
Tja, je mehr ich die Kelly-Family geliebt habe, desto weniger hat mich meine eigene Familie interessiert. Sommerurlaub 1996 in Peking fand ich total scheiße. Ich wäre viel lieber nach Köln statt nach Peking gefahren. Ja, dementsprechend miesepetrig bin ich dann auch mit meinen Eltern über die chinesische Mauer geschlurft. Ja,
teilweise ist Weihnachten ausgefallen, weil du unbedingt nach Leipzig musstest, weil da die Kelly-Family irgendwie war. Und das fanden wir überhaupt gar nicht gut.
Und es war an Weihnachten?
Mhm. Genau.
Ich wollte an Weihnachten zum Kelly-Konzert.
Am ersten Mal Feiertag.
Oh Mann, stimmt. Ich erinnere mich. Weihnachten 1995. Ich habe meine Eltern unterm Tannenbaum sitzen lassen und bin nach Leipzig zu den Kellys gefahren. Und als die nach ihrer Show mit ihrem Tourbus rauskam, habe ich mit einem Taxifahrer eine wilde Verfolgungsjagd quer durch Sachsen gemacht. Der Taxifahrer ist mit über 100 km/h über die Landstraßen gedonnert, um diesen Tourbus ja nicht aus den Augen zu verlieren. Und ey, der war fast so aufgeregt wie ich. Nö, das habe ich das letzte Mal bei den Stöhns gemacht. 100 Mark hat mich die wilde Jagd mit dem Taxi damals gekostet. Das ganze Weihnachtsgeld von meinen Großeltern ist draufgegangen. Aber dafür wusste ich am Ende, in welchem Hotel die Kellys abgestiegen waren. In einem kleinen Kaff namens Machern. Und genau da bin ich am nächsten Tag frühstücken gegangen. Hab mich still und leise an den Nachbartisch gesetzt. Ja, und statt mit meinen Eltern unterm Baum, habe ich dann diese Weihnachten neben den Kellys gesessen. Das war für mich das größte Glück auf Erden. 28. Dezember 1995. Ich frühstücke mit den Kellys. Ich werde es nie vergessen. Paddy stand auf einmal in der Tür und ich konnte nichts sagen. Er ist da mit seinem Gitarrenkoffer langgeschlurft und es kam mir vor wie im Traum. Da, einen Meter neben mir, läuft er. Es war, als wenn die Kellys für eine Stunde nur mir gehörten. Ich werde dieses Ereignis nie vergessen. In meiner Kelly-Kiste habe ich noch eine benutzte Serviette von diesem Frühstück gefunden, die ich damals vom Tisch der Kellys gemopst habe. An der Seite klebt immer noch so ein Rest Marmelade. Ob jetzt von Paddy oder Maite Kelly, keine Ahnung. Aber dieses Frühstück war auch der Höhepunkt meines Fandaseins und irgendwie aber auch der Anfang vom Ende. 30. März 1996. Ach ja, ich war beim Konzert in Stettin, war aber nicht so toll. Irgendwie hat dieses Kribbeln im Bauch gefehlt, was ich sonst immer bei Konzerten hatte. Diese Explosionen in meinem Körper, das Gefühl zu schweben, you know? Hat mir da gefehlt, dieser Flash oder wie immer ich das auch ausdrücken soll. Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich dieses Gefühl gar nicht mehr bekommen kann, dass ich bei den Konzerten und Liedern nichts mehr fühle. Eine furchtbare Vorstellung.
When you're young, life is easy. Then the table turns around, and then you seem to realize. Sing you all my songs before everything goes wrong.
Oh yeah. Ich glaube, ich war einfach irgendwann übersättigt. Ich hatte sämtliche Kellys am Hausboot getroffen. Ich war auf Dutzenden Konzerten mit immer denselben Abläufen gewesen und ich hatte mit den Kellys gefrühstückt. Und Paddy hatte sich immer noch nicht in mich verliebt. Ich war mittlerweile 17 und irgendwie war es an der Zeit, aus meiner Kelly-Blase wieder zurück in die Realität zu kommen. 25. März 1997. 2 Jahre haben die Kellys mein Leben bestimmt und jetzt bin ich gerade dabei, mich von ihnen zu lösen, Abstand zu gewinnen. Aber irgendwie ist so eine Trennung auch voll hart, weil das ja bisher leider mein fast einziger Lebensinhalt war. Ich war gestern in Romeo und Julia und dieser Film hat mir gezeigt, was im Leben wirklich wichtig ist. Liebe. Ich brauche echt wieder jemanden, den ich über alles liebe, von den Zehen bis zu den Haaren. Jemanden, den ich nicht nur auf Postern sehen und fühlen kann. Ja, und irgendwann kam sie dann tatsächlich um die Ecke. Die große Liebe. In echt. Damals hatte ich im Schrank so eine Reihe ausgeleierter XL-T-Shirts, die mein Freund immer getragen hat, wenn er bei mir übernachtet hat. Ja, darunter war auch mein altes Kelly-Family-T-Shirt. Das hat er oft getragen, wenn wir eng umschlungen miteinander eingeschlafen sind.
Shake away, shake away the old chains of my life.
Hanna Ender war das. Mit einem Beweis, dass auch die größte Fanliebe am Ende immer in eine Kiste passt. Und Niloufar Elhami ist bei mir im Studio. Wir haben ja im Prinzip wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut, besonders du nicht, um echt schöne Stücke, Interviewpartner zusammenzutragen, alles rund ums Thema Fansein. Eine Sache, ganz ehrlich, ist uns mal so voll nicht geglückt.
Nicht
nämlich
gelungen, ja.
Zwei Leute machen die Sendung, die selber auf die Frage, bist du auch ein Fan? Sagen würden, nee,
nope.
Eigentlich nicht.
Fehlanzeige, ja.
Aber Mist. Wir haben wahnsinnig viel Empathie, wir können uns da reinversetzen.
Ja, also die Frage hat mich in den letzten Tagen beschäftigt und ich habe festgestellt, dass vier Dinge wichtig sind, wenn man ein guter Fan sein möchte. Leidenschaft. Habe ich? Ja, in gewissem Maßen. Ausdauer, lange Atem. Habe ich? Manchmal, manchmal nicht. Treue, Loyalität, ja, auch. Aber auch der Wunsch, die Bereitschaft, sich stark mit etwas zu identifizieren. Und wenn man diese Dinge nicht hat, wird man auch kein Fan, zumindest kein guter. So meine steile These jetzt.
Du musst die ja die ganzen Sachen voll auf ein Objekt, auf ein entferntes Objekt zielen können
ganz,
und dann da anheften.
Ganz
ne?
Genau. Und ich habe zum Beispiel die Eigenschaft, mich ja leidenschaftlich, aber nur für kurze Zeit für etwas richtig begeistern zu können. Dann bin ich auch megamäßig dabei, aber es klingt immer, immer, immer ab. Keine Beständigkeit. So.
Jetzt könnte man ja mal Folgendes machen, man könnte ja mal ein bisschen runterschrauben. Also da wäre die These, in jedem von uns steckt zumindest ein Mini-Fan oder ein Fan auf Zeit oder sowas. Wie wäre das denn dann, wenn wir mal in deinem Leben gucken? Gab's mal Niloufar als Fan auf Zeit?
Ja, Brad Pitt mit 14, Leo DiCaprio mit 16 nach Titanic, 5-mal im Kino gesehen, kurze Zeit auch Johnny Depp, wahrscheinlich Take That, Backstreet Boys, 90er Jahre. Ja, definitiv für kurze Zeit.
Ich hätte dir aber auch einen etwas ausgewählteren Geschmack zugetraut. Das sind ja jetzt wirklich die Sachen, die, also ich sag mal, welche Frau schwärmt nicht für diese drei Typen, ne? Gab es denn noch irgendjemanden, der so ein bisschen irgendwas so Randständigeres, nach dem Motto Pfefferminzsoße oder so, also irgendwie sowas, die Pfefferminzsoße unter den Stars?
Ja, ich habe mich ernsthaft in diesen Tagen in der Vorbereitung für diese Sendung gefragt, gibt es dieses eine Objekt, diesen einen Menschen
heute, der da
heute,
so hervorsticht, gibt
wo ich weiche Knie bekommen könnte. Und ja, Stefan, diesen Menschen gibt es. Wer könnte das sein? Zweimal raten.
Ich darf raten?
Ja, klar. Okay.
Unseren Sendechef.
Vergiss es.
Nein.
Obama.
Ah, okay,
oh,
Obama.
Yeah.
Jetzt
Gott,
ist er
ich
weg.
Schäme mich fast schon. Ja, das ist Obama. Ich habe gedacht, wann würde es passieren, dass ich irgendwo in einer Ecke stehe und so ein Herzklopfen habe, weil ich denke so, Alter, was soll ich jetzt sagen, wenn er mich irgendwie, wenn er mir die Hand vorstreckt? Das wäre Obama.
Aber was ist das an Obama? Was macht dich zum Obama-Fan an ihm?
Seine Rhetorik, seine Worte. Ich habe Respekt. Er berührt mich. Er formuliert sich so, wie ich mich gerne formulieren würde. Wirklich.
Also hättest du nicht dich darauf bewerben können, kurz mal als Korrespondentin, mal kurz da jetzt hin und weiß
ja,
nicht.
Ja. Nee, die 100 ist schöner.
Ja. Was wäre denn gewesen, wenn es geklappt hätte? Du wärst hingekommen, du hättest ein Interview mit Obama gekriegt.
Fremdscham. Ich würde in einer Ecke stehen und sagen so, warum soll ich mich jetzt so anbiedern? Was soll ich ihm sagen, was er noch nie gehört hat? Ich bin mega uncool. Nein, wir lassen es lieber. Ich wäre wahrscheinlich rausgegangen.
Ja.
Langweilig. Aber so ist das.
Lieber die Liebe in Gedanken.
Und da sind wir auch bei dem Wort Mut.
Ja.
Man braucht auch Mut für so ein Fan-Dasein. Ohne Scheiß. Ein bisschen aus sich rauszugehen.
Okay,
ja.
Wir haben jetzt gerade die Kategorien fürs Fansein ein bisschen gesenkt und du hast jetzt gerade auch nochmal Mut gesagt. Okay, ich sag's auch. Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht gibt's da doch jemanden, den auch ich gut finde. Bei mir ist es halt Muhammad Ali.
Ach, echt?
Also, weil ich echt denke, so, boah, der ist so, einerseits so stark, so witzig. Und dann hat er diese Sache mit dem, als ich mal so eine Biografie geguckt habe, kann ich nur sehr empfehlen, When We Were Kings, wirklich sensationell. Da kommt das noch so ein bisschen vor, damals seine Haltung im Vietnamkrieg, dann musste er in den Knast wandern, weil er eben gesagt hat, ich kämpfe hier nicht einen Krieg, hinter dem ich nicht stehe. Und hat damit, also er hat so viele Dinge angeschnitten, das war so ein Mensch seiner Zeit, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich es nur schaffen würde, so ein bisschen ein Mensch meiner Zeit zu sein wie er, dann wäre das ja auch schon großartig.
Der war auf jeden Fall auf Platz 2 gewesen, glaubst du oder nicht? Der schoss mir auch durch den Kopf die Woche. Obama zuerst und Muhammad Ali definitiv weit oben.
Ja. Muhammad Ali Fanclub?
Ja.
Wir können ja mal fragen, wenn noch ein paar Leute mitmachen, warum nicht?
D-Radio Wissen 100.
Wenn man sich so vorstellt, hier hast du den Fan und da hast du sein Fanobjekt. könnte man ja sagen, dazwischen besteht irgendwie sowas wie so eine unsichtbare Spannung. So ein Spannungsfeld, wie so zwei Kondensatorplatten. Hörbar könnte man das vielleicht machen, wenn die Spannung sehr groß wird, durch so ein Britzeln. Wir hören gleich von jemandem, bei dem das Britzeln ziemlich hörbar wäre. Tibet Sinja heißt er und der steht total auf Bruce Springsteen. Jetzt bleiben wir mal in diesem Bild mit den Kondensatorplatten. Du legst da Spannung drauf. Wenn du jetzt quasi die Platten auseinanderziehen würdest, wird die Spannung sogar noch größer. Wenn du die aber zusammenklatschen lässt, dann könnte es sein, dass die Sicherung rausfliegt, die Spannung erstmal weg ist. Könnte ja auch für so einen Fan ein großes Risiko sein. Ne? Verliert er vielleicht sein Fanobjekt? Vielleicht ist alles hinüber. Tibet Sinja hatte keine Angst davor und ist seinem Fanobjekt so nahe gekommen, wie wohl kaum ein anderer Fan. Geschichte hört er, Benjamin Weber erzählt sie.
I have to say sorry because I'm a huge fan, but now I'm a journalist. Yeah, don't right. worry, okay?
It's gonna work out fine.
Dann kam er, auf einmal, der Boss war da, er kam da irgendwie vom ersten Stock, kam er runter, wie so ein bisschen so ferngesteuert, so ein bisschen müde, verpennt und ich dachte, Gott, da ist er wirklich, cool bleiben, Tibet, cool bleiben.
Hattest du so weiche Knie oder sowas?
Ja, logisch, weiche Knie, es war alles irgendwie, es war alles sehr surreal, das Ganze. Es war so, weißt du, wie so Wattebäusche auf den Ohren, es war so, du warst so wie so eingepackt.
Ein Donnerstag im Oktober 2016 in Frankfurt am Main. Bruce Springsteen, der Boss, hat seine Autobiografie geschrieben und gibt der ARD ein exklusives Interview. Sein Gegenüber, Tibet Sinha, ist alles andere als unbefangen. Denn Tibet ist Hardcore-Fan seit 1984. Hat 60 Konzerte gesehen, besitzt die seltsamsten Andenken und weiß alles. Kann zum Beispiel aus dem Kopf sagen, wie der Fotograf heißt, der die Coverfotos gemacht hat für das vierte Album Darkness on the Edge of Town. Bruce Springsteen gehört zu seiner DNA. Und jetzt darf der Riesenfan also ein Interview führen mit seinem Idol.
You had no fear for revealing your magic, your magic tricks?
Dass ausgerechnet Tibet den Boss interviewt, ist kein Zufall, sondern das Werk von Mr. Tagesthemen, Ingo Zamperoni. Zamperoni ist zu dem Zeitpunkt noch Korrespondent in Washington. Er hat das Gespräch mit Springsteen ursprünglich angeboten bekommen, doch er lehnt ab.
Ich wüsste jemanden, der eigentlich noch 10-mal qualifizierter wäre und der das eigentlich noch viel, viel besser machen könnte und der sich vor allen Dingen ein Loch im Bauch freuen würde, wenn das klappen könnte. Ich vermittle mal da den Kontakt, da kenne ich jemanden beim Westdeutschen Rundfunk.
Tibet ist für die Auslandskorrespondenten im WDR zuständig. Es ist zwar jetzt nicht so, als würde er jedem sofort auf die Nase binden, hey, ich bin ein riesen Springsteen-Fan, aber man bekommt es dann doch schnell mit. In seinem Büro zum Beispiel hängt das Born in the USA Tourplakat mit der USA-Flagge und Springsteen in Blue Jeans. Er postet ziemlich viel bei Facebook. Und selbst Zamperoni in Washington hat von seiner Besessenheit schon mitbekommen.
You were a hitchhiker, hitchhiking was your life.
Aus den 10 vereinbarten Interviewminuten werden schnell 25. Tibet und Springsteen verstehen sich gut. Man merkt, dass der Boss merkt, dass Tibet sich auskennt und keine 0815-Fragen stellt. Und das ist gut für die Atmosphäre. Im Gespräch hält Tibet die Distanz. Autogramme gibt's erst, als die Kameras aus sind. Und danach trinken die beiden sogar noch ein Bierchen an der Hotelbar.
Ich habe Momente gehabt während des Interviews, wo ich einfach mal mich so ein bisschen so wie so neben mich gesetzt habe und einfach nur den Moment genossen, dass ich mich mit meinem großen Helden Bruce Springsteen unterhalte. Seitdem gehe ich ein bisschen leichter durchs Leben. Ja, wirklich. Das ist so, auf meiner persönlichen Bucketlist habe ich da irgendwas abgehakt, was mich total entspannt hat.
Ich persönlich habe mich bisher nicht groß mit Bruce Springsteen beschäftigt. Für mich war das immer langweiliger als Herren Mainstream-Rock. Und ich habe nie verstehen wollen, wenn mir einer erklärt hat, dass der eigentlich total großartig und wichtig ist. Seit ich Tibet kenne, hat sich das aber geändert. So ein bisschen mehr interessiert es mich dann doch. 1984 erscheint Born in the USA das Album. Tibet ist 16. Er liebt Musik und verehrt Joe Cocker und Prince. Doch Born in the USA verändert sein Leben wie keine andere Platte zuvor.
Zunächst ist es die Musik gewesen, weil die mir einfach gefallen hat. Die Musik war einfach toll. Dann waren es diese Texte, diese Geschichten, die da erzählt wurden. You learned more from a 3-Minute-Record-Song than you ever learned in school. Das war so eine Weisheit, die konnte ich sehr schnell sehr gut verstehen. Fand ich gut, das fand ich super, ne?
Tibet ist angefixt. Der Teenager sammelt alles, was er kriegen kann. Platten, Kassetten, Konzertmitschnitte, Bücher. Und er stößt auf sein erstes richtiges Heiligtum. Eine frühe Springsteen-Biografie von 1981.
Die gab es in so einem ganz einfachen DIN A4-Band. Irgendwie, heute fällt das voll auseinander, das kannst du kaum noch Buch nennen. Das sieht voll handgemacht aus. Und da stand alles drin, was mir sozusagen den Weg zu dem Universum geöffnet hat, das heute für mich noch gültig ist.
Tibet Sinha, das ist nicht der Hardcore-Fan, den man sich vielleicht so vorstellt. Er ist 48, verheiratet, 2 Söhne. Fernsehredakteur beim WDR, macht Brennpunkte und ist zuständig für die Auslandsberichterstattung. Er hat viel von der Welt gesehen, ich würde ihn als belesen beschreiben, als klug und auch als kritisch. Und so einer ist glühender Fan? So einer macht bei einem Personenkult mit? Warum und vor allem, warum Bruce Springsteen? Ich meine, es gibt ja Künstler, die sexier sind, bei denen man Distinktionsgewinn und Coolness viel leichter kriegen kann, als beim ehrlichen Rockarbeiter Bruce Springsteen. Warum also?
Ich glaube, Bruce Springsteen, das wird in den letzten Jahren immer deutlicher, ist mehr als nur so ein ehrlicher Rockarbeiter. Das ist ein Philosoph. Das ist ein unfassbar schlauer Mensch. Es gibt so Klischeevorstellungen von Bruce Springsteen. Bis heute glauben auch noch viele Menschen, dass Born in the USA so irgendwie so eine Amerika-verherrlichende Hymne ist. Ja? Wenn du diesen Text liest, dann erkennst du, es ist genau das Gegenteil. Und das ist ja das Schöne, deswegen komme ich mit dem ja auch so gut klar. Bruce Springsteen ist ein Linker.
Wir sitzen bei Tibet im Wohnzimmer neben dem Plattenschrank. Auf dem Tisch ein Haufen Bücher, Fotos, Andenken. Der Hardcore-Fan Tibet hat sein ganz privates Bruce-Archiv geöffnet.
Wann hast du gemerkt, dass dein Dasein als Fan anders ist oder mehr ist als das Fan-Dasein von anderen Leuten, die Bands gut finden?
Nach der ersten Show. Also nach dem ersten Konzert 1985 in Frankfurt war wie ein Erweckungserlebnis. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon einige Konzerte gesehen. Ich muss dazu sagen, ein bisschen Hype war auch dabei, weil damals war es so, ich habe gelesen im Musikexpress irgendwie die Zeitung, die ich damals gelesen habe. Ja, da kommt dieser Typ aus New Jersey, der ist bekannt für seine langen Shows, der spielt 4 Stunden. Und da war so ein Bild von so einem verschwitzten Typen. Und da dachte ich, wow, das ist ja geil, das ist super, da will ich mal hingehen. Der kommt nach Frankfurt, da fahre ich hin.
Springsteen spielt im Waldstadion an einem Samstag. Tibet wohnt zu der Zeit noch in Celle in Niedersachsen. Das sind 5 Stunden mit dem Zug nach Frankfurt. Und eigentlich ist Samstag auch noch Schule. Aber ganz klar, da geht er natürlich nicht hin, denn wenn er ganz nach vorne will, muss er früh da sein.
Und dann war da dieses Konzert. Diese Typen auf der Bühne, muss ich es so vorstellen. Bruce Springsteen, dieses Energiebündel mit so abgeschnittenen Ärmeln und so, ja, es war so ein T-Shirt, so ein weißes T-Shirt, hat er sich umgezogen, der hat so geschwitzt. Und dann dieser große schwarze Mann, Clarence Clemons, der Saxophonist, in einem weißen Anzug mit abgeschnittenen Armen. Es war völlig bizarr. Und es hat den ganzen Tag geregnet, nur über dem Stadion schien die Sonne. Es war einfach, es hat alles gepasst. Es hat wirklich alles gepasst. Ich vorne in der ersten Reihe. So, und das war's. Wow.
Wie geläutert fährt Tibet zurück nach Celle. Weil er geschwänzt hat, fliegt er fast von der Schule. Egal, er hat Bruce Springsteen live gesehen. Ab jetzt ist alles anders. Und weil Platten und Bücher im Alltag natürlich nicht ausreichen, zieht er sich genauso an wie der Boss.
Ich habe auch so eine Lederjacke und so eine Jeansjacke drüber angezogen. Total peinlich, 80er Jahre halt. So ein Stirnband gehabt, aber mich konnte keiner davon abbringen. Das funktionierte nicht. Ich war wirklich wie besessen eigentlich.
Bei der nächsten Tour fährt T-Bet dann zu 3 Konzerten in ganz Deutschland und nach werden es immer mehr in Europa und in den USA. Mit der Zeit lernt er die anderen Leute in den vorderen Reihen kennen. Viele davon sind Springsteen-Freaks wie er selbst. Es entstehen Bekanntschaften, manche werden echte Freunde und natürlich wächst auch das Privatarchiv mit Springsteen-Stuff.
Was ist das jetzt?
Guck mal, das habe ich 1992 war das. Bei einem Konzert in Frankreich ist das ein Zettel und da ist mit einem Edding in Lautschrift geschrieben: Je vous présente en vie ami, nous avons comme ensemble une Amérique. So, ich spreche kein Französisch, deswegen habe ich das jetzt so gesagt. Da hat er einen Musiker, Elliot Murphy, der in Frankreich lebt, den hat er auf die Bühne gebeten, das ist ein alter Freund von ihm. Und die haben zusammen 1-2 Stücke gespielt. Und das hat Bruce Springsteen so abgelesen. Und nach dem Konzert bin ich nach vorne gegangen und habe gefragt, ob ich diesen Zettel haben kann. Das begleitet mich seitdem. Dieses hier, das ist völlig abgefahren, ey. Guck mal, weißt du, was das ist?
Das Zähne?
Nein,
das sind Steinchen.
Das sind kleine Steinchen. Weißt du, immer wenn ich in Washington bin, New Jersey ist ja nicht so weit davon entfernt, die Gegend, wo er lebt, das ist ein Katzensprung. Denn wenn ich am Wochenende frei habe, nehme ich mir einen Mietwagen, fahre hoch und es gibt so ein paar Hotspots, die musst du einfach besuchen. Es gibt so ein paar Orte für so Hardcore-Fans, die sind ein Muss. Das atmet das Ganze. Und das ist vor seinem Haus. Ein paar Kieselsteinchen, die habe ich mir einfach mal mitgenommen.
Kleine. Und wo steht jetzt das Glas mit den Steinen?
Das steht hier in der Küche, in einem Regal. Also meine Frau, der habe ich schon verboten, bitte wag es nicht, diese Dinger wegzuschmeißen. Meine Kinder wissen, dass es heilig ist. Das steht so ein bisschen versteckt, damit die Putzfrau das auch nicht aus Versehen mal irgendwie wegmacht. Steht das einfach da und steht vor sich hin. Ab und zu nehme ich mir das, dann gucke ich mir die kleinen Steinchen an und dann stelle ich sie wieder zurück.
Wirst du von deiner Familie da verstanden oder auch mal belächelt?
Ja, boah, das ist schwierig. Es ist so. Meine Frau wusste das ja alles gar nicht. Die wusste ja nicht, dass ich so ein Hardcore-Springsteen-Fan bin.
Als T-Bet 1993 in Frankfurt eine Medizinstudentin kennenlernt, die er später heiratet, ist es um Springsteen ziemlich still. Keine Konzerte, wenig Neues, T-Bets Leidenschaft liegt auf Eis. So kann das junge Glück ungestörte Jahre verleben, bis der Boss plötzlich doch wieder auftaucht. 99 geht er auf ausgedehnte Europatournee und T-Bets Frau muss wie aus dem Nichts heraus weitreichende Veränderungen in Wesen und Verhalten ihres Ehemanns feststellen.
Sie dachte, wieso rastet dieser Typ auf einmal so aus? Wieso geht er jetzt auf so viele Konzerte? Wieso fliegt er jetzt auf einmal nach Amerika für eine Show? Und dann hat sie auf meine Platten geguckt und gesagt, wow, wie viele Platten hat der da eigentlich? Ja? Und dann musste ich ihr das alles erklären. Sagen wir so, mittlerweile ist es so, es verbindet sie in gewisser Weise eine Hassliebe zu Springsteen. Sie belächelt mich nicht. Das ist eher eine Konkurrenz manchmal. Weil meine Gedanken doch sehr oft um Springsteen, seine Musik und das, was er gerade mal wieder so macht, kreisen. Ich thematisiere das dann auch oft zu Hause und in guten Momenten hören sie mir zu, reagieren auf mich, in schlechten Momenten sagen sie gar nichts und in ganz schlechten Momenten lachen sie mich aus. Meine Kinder sind aufgewachsen im Bewusstsein, dass sie einen Vater haben, der ein extremer Bruce Springsteen-Fan ist. Meine Kinder haben mir tatsächlich letztens gesagt, Papa, du bist echt cool. Ey, warum? Ja, du mit deinem Bruce Springsteen-Zeug oder so. Irgendwie, auch wenn das total krank ist, irgendwie ist es cool, einen Vater zu haben, der auf sowas abfährt. Und das wirklich Allerschönste war vor ein paar Jahren in Mönchengladbach hat er gespielt. Und wir sind zu viert hingefahren. Und es war ein großartiges Konzert. Und das war für mich ein richtig schöner Moment. Irgendwie meine Jungs, meine Frau und ich auf einem Konzert. Das war richtig toll.
Aber das beste Konzert seines Lebens hat T-Bet laut eigener Aussage letztes Jahr gesehen, in Washington. Denn da wird er Zeuge eines ganz besonderen Erlebnisses, das mit seinem Lieblingssong zu tun hat, Thunder Road vom Album Born to Run.
Für mich ist Thunder Road ein Lied, das ist mit meiner Familie schon verabredet, das muss bei meiner Beerdigung gespielt werden. Das ist für mich etwas, das ist das beste Lied aller Zeiten. Es schießen mir immer die Tränen in die Augen. You ain't a beauty, but hey, you're right for me. Also, weißt du, du bist keine Schönheit, aber für mich bist du absolut okay. Das ist so, da ist nichts überhöht, sondern das ist das normale Leben. Ne? Eine Hommage an irgendwie das Mädel, das er irgendwie nehmen will, das er packen will, dass er sich ins Auto setzen will und raus aus der Trostlosigkeit. Das ist ein Film. Ich habe jetzt in Washington, als ich auf dem Konzert von einem Jahr war, stand ganz vorne in der ersten Reihe und er stand ganz nah dran, er stand wirklich nah dran an mir und ich habe, während er Thunder Road gespielt hat, habe ich die Gitarre, die Fender berührt. Ein Sakrileg, das darf man eigentlich gar nicht machen, aber er stand so nah dran. Ich konnte einfach nicht, ich musste einfach mal ganz kurz anfassen, es war so großartig. Das war wirklich ein magischer Moment.
Und wie hat sich das angefühlt, die Gitarre?
Ja, die ist, ja, kalt.
So langsam denke ich, ja, verstehe ich. Dabei habe ich eben lange nicht verstanden, wie man ernsthaft so jemanden wie den ehrlichen Rockarbeiter aus New Jersey so krass verehren kann. Jetzt habe ich Kieselsteine aus seiner Einfahrt berührt, habe einmal über seine Handschrift streichen dürfen und die ganzen Geschichten von Tibet, das macht was mit mir. Zu Hause hole ich fast unbewusst meine beiden Springsteen-Platten aus dem Regal, die habe ich mal irgendwo für 2 Euro gekauft und lege sie auf. Und ich kann mich nicht dagegen wehren, ich bekomme Gänsehaut. Bei dem Gedanken, dass die Musik so vielen Menschen so viel bedeutet. Was Tibet noch so ein bisschen umzutreiben scheint, ist die Situation mit seiner Frau, die sich für Springsteen und das Ganze drumherum immer noch nicht so richtig erwärmen kann.
Eine Geschichte muss ich noch loswerden. Wir sind aus dem Skiurlaub jetzt zurückgekommen. Die Kinder saßen hinten mit ihren iPods, die haben was anderes gehört. Lisa, pass auf. Ich spiele jetzt mal ein richtig gutes Konzert dir von Springsteen vor. So ein Akustikkonzert, nur Bruce auf der Bühne, Gitarre. Ich habe mich so gefreut, weil sie hat dann wirklich, sie fand das richtig gut. Und irgendwann sagt sie, lass laufen. Ja, ja. Und ich war so glücklich. Und dann fahren wir durch Ulm durch und dann haben wir diesen beschissenen Verkehrsunfall. Da kommt dieser LKW von der Seite, drängt uns von der Fahrbahn, bang, aus. Ausgerechnet da, wo meine Frau sagte, ich höre so gern Bruce Springsteen. Naja, konnte man nichts machen. Muss man ausmachen. Uns ist nichts passiert. Ist alles nur Blechschaden. Aber das war auch so ein Schicksalsding.
So, in unserer 100 geht es heute ums Fansein, ne? Und um diese Leidenschaft, die eigentlich nur echte Fans spüren. Und um wahre Liebe. Im Netz habe ich ein Logo gefunden. Darauf steht, Frauen ändern sich, wahre Liebe bleibt. Oben habe ich so eine schwarz-weiße Raute auf blauem Grund und darunter total trocken der Einschub nur der HSV. Das Ganze gibt es gedruckt auf Tassen, auf Postern, auf T-Shirts und auch auf kleinen Spielzeug-Teddys. Also muss da ja was dran sein. Die wahre Liebe findest du beim Erstligisten, dem HSV. Der hat auch die drittmeisten Fans in der Liga, 1,67 Millionen. Und zu Gast in 100 ist heute Florian Neumann. Der gehörte mal zu diesen Millionen Fans vom HSV. Aber jetzt ist es nicht mehr. Und wir wollen mal zurückgehen auf diesen Moment. Hallo Florian.
Moin.
Wir wollen mal zurückgehen auf diesen Moment, wo dein Herz für den HSV schlug. Wann war das?
Also das genaue Datum kenne ich tatsächlich sogar noch. 1987 war auf dem Rathausmarkt am 27.09. ein großes Fest vom HSV, weil er dort 100 Jahre alt ist. Und da war ein Spieler vom HSV und wenn ich vorher immer schon so ein bisschen hingeguckt habe, habe ich mich wahrscheinlich dann an diesem Tag in den HSV verliebt, damals dann mit 13.
Mit 13, ja gut, da geht das so los mit den Hormonen und sowas. Ja, kannst du das mal irgendwie so vergleichen? Also es gibt ja viele Lieben. Manche lieben ihr Haustier, du hast deine Mama lieb. Vielleicht findest du auch die eine oder andere Frau sehr anziehend und attraktiv. Was ist das für eine Liebe gewesen von dir zum HSV?
Ich werde heute auch natürlich bei meinem neuen Verein immer danach gefragt, was das alles bedeutet. Und ist es tatsächlich zum einen auch viel, hat viel mit Menschen zu tun. Man trifft dort Menschen, die das Gleiche empfinden wie einer selber. Man muss sich dessen nicht schämen, dass man eben bei einer Niederlage Tränen in den Augen hat, teilweise bei Siegen Tränen in den Augen hat, weil es so schön ist. Dass man jedes zweite Wochenende zusammensteht und das, was damals in den 90ern zu ertragen war, ertragen hat und trotzdem immer hingeht. Also eine Bindung, die über das, was Toten geleistet wird, hinausgeht. Eine Bindung, die aber auch so tief ist, dass also wenig Dinge sie erschüttern können. Also Misserfolge zum Beispiel nicht unbedingt.
Okay, das hört sich ja an, wirklich nach so einer ganz, ganz festen Sache. Ist denn da auch so ein bisschen Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch manchmal unterwegs?
Ja, natürlich. Also gerade vor großen Spielen, also große Spiele, wo es um was ging, da ist man den ganzen Tag nervös. Ich erinnere mich an ein Spiel, das gab eine Woche, da haben wir gegen Werder Bremen 4-mal innerhalb von, ich glaube, 10 Tagen gespielt. Da bin ich im Trikot zu einer Schulung gegangen. Also ich musste damals immer noch einen Anzug tragen. Also hatte mein Jackett an und dann hatte ich mein HSV-Trikot an, weil ich es einfach nicht ausgehalten hat, weil ich jetzt los wollte, weil das ins Stadion ging. Es ging gegen den Erzrivalen und dieses Kribbeln im Bauch, es kann man tatsächlich dann auch mit dem Verliebtsein beschreiben, wobei das Verliebtsein beim Partner geht ja irgendwann weg. Also das Kribbeln im Bauch ist nicht mehr so stark. Beim Fußball hat man aber sehr häufig so emotionale Hochs und emotionale Tiefs. Das ist eben nicht gleichbleibend.
Wow, aber gut, aber jetzt hätte ich ja quasi das Beste aus beiden Welten. Ne? Du erzählst mir hier die Liebe zum HSV. Das ist sowohl diese Heimat, diese Beständigkeit plus alle 14 Tage beim, oder was weiß ich, zweimal in der Saison gegen Werder Bremen, mega Kribbeln im Bauch.
Ja, und es ist eben darüber hinaus, es ist eben, man teilt das auch noch mit jemandem. Also es ist eben nicht nur so, dass man das alleine mit dem Partner hat, sondern man teilt es ja mit dann teilweise 55.000 Menschen im Stadion oder mit 10.000 Menschen in Berlin auf der Straße, wenn man dann einen Fanmarsch macht. Also das, man ist ja gar nicht alleine mit seinen guten Gefühlen und man ist vor allem auch nicht allein mit seinen schlechten Gefühlen.
Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch, diese harte Männerkultur und dann dieses, weiß ich jetzt, so romantisch Verliebte, was du jetzt hier in deiner Liebe zum Fußball erzählst?
Also ich bin da vielleicht anders erzogen worden, aber hart oder weich oder Mann oder sowas hat für mich damit nie was zu tun gehabt und in meinem näheren Umfeld war das auch nicht so. Das lässt sich schon vereinbaren, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute, die um mich rumstanden, die konnten eben komplett sie selbst sein im Stadion, konnten frei sein von allem, was sonst vielleicht an Erwartungen um sie herum immer an sie gestellt werden.
Wenn das einfach dann immer so weitergegangen wäre, ne? Florian und der HSV, Forever und Ever, jetzt ist mal in diesen ganzen Hymnen ist davon die Rede, das ist ja so das Ideal. Ne? Du suchst dir deinen Verein aus und das bleibt bis zur Bahre, bleibt das deine große Liebe. Bei euch beiden ist aber was passiert. Was war da los?
Ja, ich jetzt auch aufgrund zur Vorbereitung dieser Sendung habe ich natürlich selber nochmal geguckt, was habe ich denn damals so alles geschrieben. Ich habe ja lange Zeit einen Blog über den HSV geführt und die Spiele begleitet, so mein Empfinden zum HSV. Und tatsächlich begann es 2014 dann so richtig abzunehmen. Am 19.01. damals wurde der Beschluss gefasst, dass der Verein die Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern möchte und das in die Wege geleitet hat.
Das ist so ein bisschen ein Paradox. Ne? Man sieht immer so diese Fußballvereine, das sind Multimillionenkonzerne mit x riesigen Infrastrukturen, aber im Prinzip dahinter steckt normalerweise immer ein e.V., ein eingetragener Verein.
Genau, und beim HSV war es eben so, wie es nicht mehr bei vielen Vereinen in der Bundesliga auch jetzt ist. Gerade aktuell sind nur noch 4 eingetragene Vereine in der ersten Bundesliga zum Beispiel. Das sind Millionenunternehmen und darum ging es auch damals. Also es ging zum einen darum, eben zu sagen, es ist hier über 140, 150, 160 Millionen Euro Umsatz im Jahr und es wird eben, das war mal so schön der Vergleich, wie ein Taubenzüchterverein behandelt. denn beide handeln nach dem Vereinsrecht.
Das sorgt so ein bisschen dafür, dass eben auch Leute, die Vereinsmitglied sind, viel Mitspracherecht haben.
Richtig. Beim HSV war es eben so, dass die Mitgliederversammlung das höchste Entscheidungsgremium war, wenn man so möchte, für den Gesamtverein. Jetzt einzelne Entscheidungen, welcher Spieler gekauft wird, welcher Spieler verkauft wird, natürlich nicht. Das obliegt immer der jeweiligen Abteilung, in dem Fall der Abteilung Profifußball. Aber so generell, worum geht es beim HSV eigentlich? Und das ist eines der Sachen, die mir auch sehr wichtig waren. Also ich bin relativ schnell auch HSV-Mitglied gewesen, habe das Ganze mal ein bisschen ruhen lassen. Also die wilden 90er habe ich nicht mitgemacht. Dann so 2000 habe ich wieder zurückgefunden.
Da ging es so um rechtsextreme Tendenzen und sowas.
Ne? Ja, das war mir zu viel. Ich hatte ich war damals nicht mutig genug aufzustehen und zu sagen, das geht so nicht. Mit 15 ist das, glaube ich, noch was anderes. Heute würde ich es anders gestalten. Aber ich war halt auch Mitglied und mir war es auch wichtig, diese Mitgliedschaft.
Okay, ich fasse mal zusammen. Florian und der HSV, das ist die Riesenbeziehung. Das ist sowohl beständige Liebe als auch Schmetterlinge im Bauch. Jetzt verändert sich die Vereinsstruktur. Florian, du hast nicht mehr so viel Mitspracherecht. Jetzt würde ich mal sagen, übertragen zu einer Beziehung. Ja, natürlich kommen da mal Probleme. Natürlich entdeckt man mal ein paar Seiten am Partner, die einem nicht gefallen. Aber geht man deswegen, kündigt man direkt, löst man direkt die Wohnung auf oder was?
Also direkt ist es ja auch nicht passiert. Es war ja dann ein schleichender Prozess, denn einher mit diesem Beschluss ging ja Diskussion innerhalb des Vereines. Es wurde versucht, eben zu gucken, was ist denn der beste Weg, um eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Also so hatte ich es gehofft. Das passierte aber nicht. Das heißt, man konnte nicht mehr miteinander reden innerhalb des Vereines. Also wenn man in Diskussion gegangen ist, musste man vorher sagen, ob man für oder gegen die Ausgliederung ist. Das heißt, es gab keinen Austausch. Es gab keinen Versuch, den besten Weg zu finden. Das war eins der Fälle. Dann, also die Ausgliederungsversammlung selber war die Hölle für mich. Schlimmere Tiefpunkte habe ich mit dem HSV sportlich zwar erlebt, aber die haben nicht so wehgetan wie das, weil ich Dinge erlebt habe, die ich nie gedacht habe, dass sie in meinem Verein möglich sind. Dass also dort Leute ausgegrenzt werden, dass, also ich kann mich noch erinnern, wie der Behindertenbeauftragte als der blöde Spasti soll mal verschwinden beschimpft wurde von Mitgliedern. Und da war für mich einfach, da fiel einfach so viel weg auf einmal. Diese ganze, wir sind ja eine Familie, war nicht mehr da. Zum einen und zum anderen auch dieses verblendete Hinterherlaufen von irgendwelchen Großschreiern. Also da wurden Versprechungen gemacht, die niemals gehalten worden sind dann im Nachhinein, und es sind alle drauf reingefallen, und das hat mich so komplett davon weggebracht.
Ja, das liegt daran, dass du eben so ein Vereinsmensch bist und diese Vereinsstrukturen dann kennst. Ich denke immer so, Fußball ist doch auf dem Platz, ne? Das sind Tabellenergebnisse, das sind solche Tordifferenzen oder sowas, aber du erzählst aus so einer anderen Welt, wo du eben als Vereinsmitglied und eine ganz enge Bindung zu dem Verein hast und jetzt nicht mehr einverstanden bist damit, wie geht dieser Verein mit den Menschen um, die ihn ja eigentlich so lieben und die ihn auch stark machen, ne?
Richtig, und natürlich geht es um das, was auf dem Platz stattfindet. Das ist absolut genau der Fall. Der HSV hat aber zu dem Zeitpunkt 10.000 Amateursportler gehabt, die teilweise sehr erfolgreich um Europameisterschaften in der Leichtathletik mitkämpfen, die im Rollstuhlbasketball Olympiateilnehmer gestellt haben und Olympiasieger gestellt haben. Also es war eben immer auch noch mehr. Es ging aber immer nur um Fußball. Das ist für viele auch völlig in Ordnung, und das ist auch nochmal ganz wichtig. Es ist meine Einstellung. Also ich bin damit nicht derjenige, der hier die Meinungen trägt, die alle haben sollten, sondern für mich war es einfach immer mehr als nur Fußball auf dem Platz. Und ich hatte das Gefühl, ich bin ein Teil des Ganzen. Ich als Mitglied habe eine Stimme, und diese Stimme zählt etwas. Das war weg. Es sind Dinge plötzlich weg, und zwar die Jungs, die da unten auf dem Rasen stehen, die gehören gar nicht mehr zu mir, sozusagen. Das war so eine, das Gefühle kann man schwer beschreiben, aber das war so ein Bruch, der stattgefunden hat.
Wie ging es dir dann?
Schlecht, richtig schlecht. Also das Jahr 2014 war kein gutes Jahr für mich, weil dieses, man weiß nicht, wo es sportlich hingeht. Also es war ja daneben, dass diese Ausgliederungsdebatte stattfand, ging es dem HSV sportlich ja auch verdammt schlecht. Das heißt, es war in keinster Weise
irgendwas. Was hast du dann so gedacht? Geschieht euch recht oder was?
Ganz, also ich wollte das nie öffentlich sagen, nein. Aber danach, wenn man dann so teilweise jetzt Entwicklung sieht, dann denke ich mir immer, ich habe es doch gesagt, ja, damals. Schuld. Aber das ist vor allem immer wichtig, den verantwortlich handelnden Personen gegenüber bin ich dann sauer. Den Menschen, die zum HSV gehen, dem bin ich ja immer noch verbunden. Und um die tut es mir wahnsinnig leid, wenn ich teilweise sehe, was jetzt an Häme und Spott kommt. Damit kann man um, aber was an vielen Dingen so Negatives passiert und Schlechtes passiert, das ist halt nicht schön.
Du hast es eigentlich richtig gemacht, nicht wie so viele andere, dass sie sich direkt eine neue suchen, sondern du bist hast das erstmal so ein bisschen abkühlen lassen, und dann hast du aber doch quasi dich nochmal in eine Beziehung getraut, ne?
Ja, man muss ja immer vorandenken. Also 2014 war ich auf der Gründungsversammlung vom Hamburger Fußballclub Falke, abgekürzt HFC Falke, weil dort sich viele ehemalige HSV-Fans zusammengefunden haben oder auch heutige HSV-Fans zusammengefunden haben, weil sie gesagt haben, wenn uns der Verein nicht mehr möchte, also diese Mitbestimmung nicht mehr haben möchte, dann machen wir es halt jetzt selber.
Mhm. HFC Falke, Herren 1, willkommen in der Kreisliga 2.
Richtig.
Ja, ist was anderes, oder?
Ja, also im Endeffekt nicht, weil Fußball ist immer Fußball. Fußball, da sind 11 eigene Leute auf dem Platz, spielen gegen 11 doofe Leute vom Gegner. Es muss ein Tor geschossen werden, damit man das Spiel gewinnt, und das bleibt gleich. Das Niveau ist halt ein bisschen anders.
Mhm, aber wenn man jetzt mal die beiden vergleicht, dann würde man sagen, da ist der HSV schon eine erste Bundesliga, eine sehr repräsentative Dame, sag ich mal, ne, mit der du gut ausgehen kannst, ne? Und ja, HFC Falke musst du erstmal erklären.
Ja, richtig. Oder? Ja, da muss man sich erstmal.
Falke, what?
Ja, zumal man eben auch vorher mit der Dame ja immer ausgegangen ist. Das darf man nicht vergessen. Also diese Erklärung ist ja viel schwieriger, als zu sagen, hey, ich gehe zum Fußballclub im Amateurbereich, was übrigens alle Leute sehr viel mehr machen sollten.
In deinem Blog schreibst du, ich kann es so schwer erklären, was ich empfinde, wenn ein Tor fällt. Es ist einfach nicht zu erklären, was dieses Spiel mit einem macht. Ich bin so froh, dass ich dank Falke endlich wieder solche Gefühle empfinden kann. Du sagst gerade selber, es ist schwer zu erklären. Willst du es trotzdem mal versuchen? Was ist denn das dann für ein Gefühl, wenn so ein Tor fällt?
Unendliche Freude. Also das war darauf bezogen, wir haben in der letzten Saison ein Spiel gegen die vierte Mannschaft, gegen die vierte Mannschaft des FC St. Pauli, also gegen den Erzrivalen von früher. Jetzt als HFC Falke habe ich nichts gegen St. Pauli, spielen in unserer Klasse, muss man spielen. Und das Spiel steht ganz lange 0-0. Also bis in die 90. Minute steht es 0-0. Und dann fällt dieses 1-0. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut gerade wieder, wo ich dran denke. Weil wir waren so um die 700 Leute, die das geguckt haben. Also eine tolle Kulisse. Und aus allen raus, es war ein Urschrei. Also weil wir waren der bessere Gegner. Die St. Pauli hat es super gemacht, aber wir waren eigentlich der bessere. Wir hätten die 5-0 aus dem Stadion schießen müssen. Haben wir nicht. Und in der 90. Minute dieses Tor, also selten solche Glücksgefühle gehabt tatsächlich.
Ja. 6-1 gegen Bahrenfelder SV 19, habe ich auch noch gesehen. Das war auch bestimmt gut, oder?
Na, das sind eher die Spiele, wo man nicht mehr hinguckt, weil man genau weiß, dass man gewinnt. Also das ist so ein bisschen das, natürlich freut man sich, wenn die Mannschaft ein Tor schießt, aber wenn man merkt, man ist derjenige, der das Spiel hier gewinnen wird, weil unsere Mannschaft besser als Kreisliga ist, dann guckt man gar nicht so hin. Aber solche spannenden, solche engen Spiele, also das kann man schwer vergleichen mit anderen Dingen.
Jetzt ist das ja so, bei Beziehungen ist es manchmal so, dass du die Ex nie wieder siehst. Ne? Jetzt beim HSV ist das schwierig. Sag mal, du kannst das nicht ausblenden. Die halten sich ja einfach verdammt in der ersten Bundesliga, egal was passiert. Du siehst die immer mal wieder. Würdest du euch beiden eine Restchance geben, dass das nochmal was wird, du und der HSV?
Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Der Weg zurück ist schwierig, weil zum einen, ich jetzt eine neue gefunden habe, eine jüngere, um es mal so zu sagen, gefunden habe. Das ist das eine. Und dieses Wohlfühlen ist wieder da. Das Wohlfühlen der Menschen, die zum Verein gehen. Das Wohlfühlen um das, wie der Verein sich entwickelt. Das entspricht genau dem, wie ich mir das vorstelle. Fußball ist halt ein schwieriges Spiel, finde ich. Eigentlich ist es total langweilig. Also, weil gerade das, was der HSV in den letzten Jahren gespielt hat, ist einfach nicht gut anzusehen. Wenn man aber emotional beteiligt ist, ist es egal, wie gespielt wird, Hauptsache man gewinnt. Die eigene Mannschaft muss gewinnen und das gibt dann ein gutes Gefühl. Wenn jetzt aber da auf dem Platz nur Rumpelfußball stattfindet und man ist nicht emotional gebunden, dann wird es schwer, da den Zugang zu finden, wieder zurückzukommen. Und ich will natürlich nie etwas ausschließen, aber ich glaube, das Tischtuch ist arg zerschnitten gewesen und das wird ein bisschen dauern.
Ich spüre auch bei dir jetzt wenig Wut oder so Häme, weil das würde ja irgendwie so auch erklären, dass da wirklich noch Gefühle aktiv sind. Aber du scheinst wirklich in der neuen Beziehung ganz gut gesettelt zu sein als Fan.
Auf jeden Fall. Und ich unterhalte mich ja auch noch mit vielen Freunden, die eben HSV-Fans sind. Meine ganze Familie oder ein Teil meiner Familie sind immer noch HSV. Die gehen auch weiter ins Stadion. Meine Mutter zum Beispiel, die geht ständig ins Stadion und guckt sich Spiele dort an. Und die ist auch noch, die zittert auch noch. Die macht genau dieselben Rituale wie davor auch. Deswegen kann ich das natürlich nicht ganz verlieren, da hinzugucken und auch mich zu freuen, wenn der HSV gewinnt, weil ich weiß, dann geht es meiner Mutter gut, dann geht es meinem Bruder gut, dann geht es ganz vielen Freunden geht es dann besser. Aber Häme, was würde mir jetzt nichts bringen, weil hätte man damals sich ein bisschen Zeit gelassen und über die Dinge geredet, wäre es vielleicht nicht zu so einem starken Bruch gekommen, weil ich bin ja nicht der Einzige, der gesagt hat, das ist nichts mehr für mich. Da kann man ja auch nichts mehr dran ändern. Also einmal ausgegliedert ist ausgegliedert.
Obwohl eigentlich Fans sich einen Verein aussuchen und das sollte dann der sein fürs Leben. Kann das nicht immer gut gehen? Manchmal muss man sich trennen. Und dann kann man das vielleicht so machen wie Florian Neumann. Der hat uns das erzählt. Es ging nicht mehr mit dem HSV. Er hat eine neue gefunden. HFC Falke, ne? Jetzt Kreisliga 2. Und wenn man das so macht, dann sollte man das vielleicht so machen. So, das war sie. Die 100 übers Fansein. Ne? Mit einer extra Portion Leidenschaft ausgestattet. Wie haben wir das alles gemacht? Mit der tollen Hilfe von Hanna Ender, die nochmal extra in den Keller hinab ist, die Kiste aufgemacht hat und die Nase tief reingesteckt hat in ihre Kelly-Vergangenheit und sich dafür nichts zu schade war. Danke auch an Benjamin Weber für die Geschichte von Tibet Sinja und seinem Bruce Springsteen-Meeting, Bier mit Bruce, und auch an Florian Neumann, der über seine Ex-Beziehung gesprochen hat, ne? Die Trennung vom HSV, sicherlich nicht ganz einfach, und seinen Neuanfang mit dem HFC Falke. In der Redaktion Nilofar Elhami, Technik Nastja Schwabska, Online-Redaktion Rahel Klein und ich bin Stefan Beuting. Danke euch fürs Zuhören.
D-Radio Wissen 100.
Ja, natürlich ist mir das irgendwie ein bisschen peinlich, meine Kelly-Geschichte. Aber ganz ehrlich, so die Musik der Kellys, die macht immer noch irgendwas mit mir. Wenn ich diese ganzen Musiken wie jetzt für diesen Beitrag so hervorkrame, dann kommt es mir vor, als wenn ich wieder da bin. So als kleines Mädchen, erste Reihe, mitgetanzt, mitgesungen. Und was ganz witzig ist, manchmal ruft mich auch heute noch ab und zu meine Mutter an.
Ja, hallo Hanna, du, Paddy ist im Fernsehen. Guckst du es?
Ja, naja, dieses Jahr hat die Kelly-Family ja ihr großes Comeback angekündigt und ich habe erst gedacht, oh nee, da gehst du nicht hin, muss nicht sein. Aber ganz ehrlich, so nach diesem Beitrag habe ich gedacht, och, warum nicht, ey? Ich muss nicht unbedingt wieder in die erste Reihe, aber Bock, die nochmal live zu sehen, das hätte ich schon.
Generell war für mich so Fansein von Musik gar nicht weit weg. Ich bin selber Riesenfan von ganz vielen verschiedenen Bands. Bruce Springsteen aber, das habe ich jetzt schon mein ganzes Leben lang eigentlich, fand ich immer albern, so mit so Saxophon und so Rumgerocke und ich habe das nie wirklich verstanden und ich habe wirklich viele Leute, die das schon versucht haben, immer mir mal zu erzählen und dann gesagt so, hör dir mal Born in the USA an, damit kann man ganz gut einsteigen und ich habe dann mal auf dem Flohmarkt mir so eine Platte gekauft, aber es nie so geil gefunden und jetzt so mit Tibet, da habe ich das so zum ersten Mal gehabt, dass ich dann wirklich gemerkt habe, so ja, okay, jetzt raff ich das plötzlich, warum das so geil ist und dann weiß ich noch genau, dann nach dem Interview, nach dem ersten Tag, wo ich geschrieben habe an der Reportage, habe ich abends dann diese Platten rausgeholt und habe echt, und das ist jetzt wirklich ein bisschen peinlich, eine Träne im Auge gehabt, weil, ich weiß auch nicht, es hat mich einfach in dem Moment so berührt, dass ich dachte so, ja, schnief, schnief. Und ja, meine Freundin stand dann da und hat das gesehen und ich habe mich dann so umgedreht und es war mir fürchterlich peinlich. Aber ja, hat er geschafft, der Tibet, dass ich da dann emotional berührt wurde. Und jetzt muss ich sagen, also ein paar Sachen finde ich echt geil. Erstes Album ist noch ziemlich wild, so weiß er noch nicht so richtig, welcher Style. Höre ich die ganze Zeit einen Song rauf und runter und ja, so langsam nähere ich mich dem großen Werk von Bruce Springsteen dann doch an.
Die Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.